Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo liebe Leute, die Zeit ist überreif für eine neue Folge von Heel Turn, dem Sport1 Wrestling Podcast. Nach langer Abstinenz bin auch ich mal wieder am Start und einsatzbereit und an meiner Seite wie immer die Konstante in diesem Podcast, Martin Hoffmann. Servus Martin.
Hallo Markus und ich freue mich, dass du dich erholt hast von dem Problem, das uns nach SummerSlam und McMahon-Rücktritt den Podcast, die aktuelle Ausgabe gekostet hat.
Ja, es ist ein bisschen bitter, es ist wirklich, wirklich bitter. Sind turbulente Wochen, berufliche Veränderungen haben dazu geführt, dass wir weniger flexibel sind in letzter Zeit. Und jetzt noch, ja, Hintergrund, ich habe jetzt, also meine Familie, meine zwei Kinder und ich, wir waren alle in Quarantäne, Corona-bedingt, über zwei Wochen verteilt. Und auf 73 Quadratmeter mit zwei Kindern kann man schlecht bei Anwesenheit aller Beteiligten einen Podcast aufnehmen.
Genau, jetzt passenderweise nehmen wir auf zum Zeitpunkt, wo wir jetzt den vollen Überblick über den Vince McMahon-Skandal haben, durch die, wo wir jetzt bei 19,6 Millionen angelangt sind, dann können wir das jetzt hier jetzt umso gewissenhafter aufarbeiten. Ja.
Ne. Richtig. Das letzte Mal, als wir geredet haben, da haben wir noch darüber geredet, ob die Krise, ob es möglich ist, dass Vince McMahon vielleicht gestürzt wird. Es fühlt sich an, als ob es schon zwei Jahre her gewesen wäre.
Ja, das ist...
Mittlerweile ist so viel passiert, eigentlich unglaublich.
Ja. Und darüber wird jede Menge zu reden sein.
Absolut. Ich fand es auch, also für mich persönlich, bevor wir vielleicht in die Materie einsteigen, ich hatte auch jetzt ein bisschen in den, sagen wir mal, in den letzten Wochen und Monaten der Vince McMahon-Ära ein bisschen so meine Leidenschaft verloren. Ich weiß nicht, ich glaube, es kennt jeder Wrestling-Fan, der schon viele Jahre dabei ist, dass man irgendwann mal einen Abstand braucht. Ich weiß nicht, ob das, Martin, du hast vielleicht auch mal so Zeiten. Mich hat es einfach nicht mehr so geflasht, nicht mehr gepackt. Dann war bei AEW auch noch so ein kleiner Schlendrian drin. Ach, was soll das hier alles? Und jetzt, seitdem diese Veränderungen da sind, fühle ich richtig, wie das Feuer wieder in mir ist. Ich brenne wieder für das Ganze, nicht nur für die WWE, sondern für Wrestling an sich. Und ich freue mich echt auf jede Show. Ich freue mich auf jede Raw, SmackDown, Dynamite, wie auf den Pay-Per-View. Und das, also von der Fanperspektive her, hat sich dieser Wechsel für mich selber schon extrem gelohnt.
Ja, also
auch wenn nicht alles rosig ist, kann man schon Veränderungen sehen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine totale Aufbruchsstimmung zu merken. Und also ich bin, ja. Also ich habe es ja schon mal über Social Media geschrieben. Ich glaube, wenn wir irgendwie in 1-2 Jahren darauf zurückblicken, werden wir, glaube ich, ist meine Meinung, werden wir merken, wie sehr das für WWE eine Befreiung auf allen Ebenen war, dass diese Ära Vince McMahon jetzt endet. Und also man kann sich die Frage stellen, ob dieser Schritt nicht eh schon seit, sagen wir mal, 10 Jahren oder so eigentlich fast schon überfällig war. Weil wenn man auch sieht, was Triple H, Paul Levesque, das neue Kreativchef, seitdem eingeleitet hat, also man hat ja echt das Gefühl, der hat nur darauf gewartet, dass er der ganzen Sache jetzt seinen Stempel aufdrückt, der ein etwas anderer Stempel ist, als den Vince McMahon da so zuletzt, gerade noch so in den letzten Jahren, wo er noch mal mehr Macht an sich gerissen hatte, da aufgedrückt hat.
Das ist tatsächlich so. Also man hat immer gemunkelt, es hieß ja, und man konnte ja auch davon ausgehen, dass Triple H jetzt erstmal Gemütliches angehen lässt und erstmal schön nicht das Vermächtnis sofort begräbt, aber ich meine, er begräbt es ja nicht nur, er tritt da nochmal schön auf dem Grab drauf rum und probiert alles, nicht alles, aber große Teile davon schnellstmöglich wieder wegzumachen. Ich meine, die ganzen Wiedereinstellungen von Dakota Kai, Karrion Kross und Dexter Lumis zum jetzigen Zeitpunkt sind ja schon ein Zeichen.
Auch Io Sky war ja,
das Triple H
schien ja schon fast aus der Tür raus zu sein.
Genau, ja. Ja, richtig, das ist eigentlich die schönste Nummer für mich persönlich. Und es ist wirklich schön. Also gerade für Fans des alten NXTs scheint sich jetzt die Liebe bezahlt gemacht zu haben. Auch der Sprung, den man immer meinte, von NXT aufs Main Roster hochzukommen, dass dann eine andere Welt herrscht, der gibt's jetzt ja nicht mehr, so in dieser Form. Das heißt, NXT-Wrestler müssen kein neuer Wrestler werden, wenn sie zu Raw oder SmackDown kommen. Das heißt, das, was bei NXT passiert, wird jetzt, glaube ich, mehr in die WWE-Welt integriert, was das Produkt NXT 2.0 auch wieder interessanter machen sollte.
Was wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr so NXT 2.0 sein wird, wie es NXT 2.0 war bisher. Das ist ja auch eine Neuigkeit, ja, die schon durchgesickert ist. Ich meine, wir waren ja eh schon an einem Punkt, wo eh schon erste Gerüchte aufgekommen sind, dass sich das auch schon unter Vince McMahon schon wieder relativiert hat, dass man jetzt doch heimlich gesagt hat, naja, diese Idee jetzt gar nicht mehr so auf Leute mit Wrestling-Erfahrung zu setzen und alles und fast nur noch Quereinsteiger zu nehmen, dass das eh schon wieder runtergefahren wurde und unter Triple H wird sich das. Ja, ne, ich war ja immer dafür, ich habe ja immer gesagt, so deswegen, also nichts gegen Quereinsteiger, weil WWE ist in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten von vielen sehr guten Quereinsteigern geprägt worden. Aber das kommt ja am Ende einfach auf die Mischung an. Und aus allen Welten, die es gibt, gibt es positive Beiträge für das WWE-Produkt und natürlich auch von Leuten mit Wrestling-Hintergrund. Diese gewisse Ego-Nummer, die für mich da immer dahinter stand, so von wegen so, ja, nee, gut ist nur, was uns selber eingefallen ist, wem wir selber das Wrestling beigebracht haben. Das ist jetzt out the window und ist auch gut so.
Absolut. Was ich natürlich jetzt auch besonders interessant finde, diese letzten zwei Jahre unter Vince McMahon, die waren ja wirklich so Abriss. Ich bilde mir die Welt, wie sie mir gefällt. Mhm. So im Endeffekt kann man es ja beschreiben, was Vince mit da gemacht hat, alles rausgehauen, was ihm nicht taugt. Wie würde denn WWE jetzt aussehen, wenn AEW nicht die Chance gehabt hätte, all diese größtenteils hochgradig begabten Wrestler zu unter Vertrag zu nehmen? Ich meine, hätten wir jetzt vor einem Jahr die Welt gehabt, die wir jetzt haben, wäre Adam Cole im WWE Main Roster. Mhm. Beispielsweise.
Ja, ich wundere mich seit 1, 2, 3, 4 Jahren mittlerweile, dass er da nicht gewesen war, dass er es da nicht geschafft hat. Und ich meine, er kann erzählen, er hat kein böses Wort verloren und hat es so dargestellt, als wäre er auf jeden Fall mit voller Überzeugung da zu AEW gesprungen. Und ich glaube, es ist natürlich auch irgendwo Überzeugung, weil das Produkt, das glaube ich ihm schon, dass er das Produkt AEW auch gut findet, aber ich habe ihn ja seinerzeit kurz vor seinem Excel interviewt und der hat auf mich schon den Eindruck gehabt, dass es eigentlich so sein Ziel gewesen wäre, bei WWE den Zirkelschluss, also den, dass sich bei WWE für ihn der Kreis schließt und ist aber nie passiert. Und ja, klar. Also nee. Es ist also nicht das umsonst hat Tony Khan kurz nach dem Machtwechsel auf Triple H in der Aufbruchstimmung klargestellt. Ja, Leute, Adam Cole hat leider einen 5-Jahres-Vertrag hier unterschrieben, was er vorher geheim gehalten hat, die genaue Laufzeit, genauso Malakai Black. Und das hat er auch nicht ohne Grund getan, um hier da so eine gewisse Unruhe, die da gleich ausgebrochen wäre, ist er bald wieder zurück, da hier sofort wieder einzudampfen. Und auch dieses Wechselverhältnis von WWE zu AEW, das ist auch eine interessante Sache. Aber da kommen wir, glaube ich, erstmal später dazu.
Ja, ist allgemein eine interessante Thematik, dass wir jetzt quasi das erste Mal seit der Gründung von AEW wirklich so einen Schwung auch in der, ich nenne es mal die Hardcore-Wrestling-Community haben, dass WWE auch im Internet gefühlt die Nase vorn hat.
Ja, es ist auf jeden Fall jetzt.
Weil man halt wirklich, wie du schon nanntest, diese Aufbruchstimmung. Klar, das wird nicht von Dauer sein. Es muss gezeigt werden, ob das wirklich funktioniert.
Ja, wir haben ja schon die ersten Diskussionen. Karrion Kross, ist das wirklich derjenige, der jetzt die Wurst vom Teller zieht? Dexter Lumis, hätte es da nicht bessere gegeben? Also, wir sehen schon erste Normalisierung wieder in dieser Stimmung. Aber ja, trotzdem ist es ja, es kann sich ja auch noch mal drehen, wenn sich das Ganze jetzt vielleicht noch mehr zu so einer Story zusammenfügt. Das kann ja auch noch sein. Schauen wir mal, ja.
Aber grundsätzlich egal von Namen. Ich bin jetzt auch kein großer Dexy-Fan, aber dass das Raw-Roster oder auch das SmackDown-Roster allgemein, das komplette Main-Roster-Roster, eine breitere, hochqualitativere Lösung brauchte, haben wir ja schon öfters angemerkt. Ich meine, die Qualität lässt zu wünschen übrig und die richtig guten Wrestler, die man hat, die taufen dann meistens beim Main Event auf oder überhaupt nicht.
Ja, und also ich meine, weißt du, warum gerade jetzt zum Beispiel eben Dexter Lumis, warum, also wozu ist dieser Charakter Dexter Lumis da bei NXT etabliert worden? Um NXT Champion zu werden? Und für die dortige alte Black and Gold Fanbase ja wohl kaum, ne? Ich meine, das war ja ein Charakter, der von Beginn an so, wo man so von Beginn an so gerochen hat, naja, okay, das ist ja eigentlich eher so der Typ fürs Main Roster, ne? So ein bisschen unorthodoxer Typ, mit dem man auch irgendwie so eine Comedy anstellen kann. Aber Vince McMahon hat sich den angeschaut und hat gesagt, nö, brauche ich nicht. Ne? Und ja, jetzt ist natürlich mehr Stringenz einfach drin, ne? Jetzt werden bei NXT Stars geschaffen, mit denen das Main Roster auch was anfangen, mit denen die Verantwortlichen beim Main Roster auch was anfangen kann. Ne? Also es ist jetzt Politik aus einem Guss, wie es jetzt hier in der Bundesregierung heißen würde. Ne? Und so ist das jetzt auch bei WWE. Ja.
Ja, es ist wirklich, wie gesagt, es ist nicht mehr getrennt. Raw, SmackDown auf der einen Seite und NXT auf der anderen Seite, sondern es könnte wirklich jetzt, wie du schon sagtest, in einem Guss fließend übergehen. Deswegen ist auch das beste Beispiel, jetzt haben wir nächste Woche bei NXT das Tony D'Angelo gegen Santos Escobar. Wenn Santos Escobar verliert, muss er NXT verlassen. Ich sag schon seit über einem Jahr, dass der Mann unbedingt ins Main Roster kommen muss. Der ist knapp 40, also jetzt oder nie.
Ja, und WWE braucht, kann lateinamerikanische Stars für den spanischen Markt ja auch gut gebrauchen, von daher. Auf geht's,
genau, würde ich mal sagen. Das kommt noch dazu, ja. Es kommt einem jetzt so vor, durch den Abgang von Vince, dass man, wie soll man es am besten sagen, man gibt den Fans wieder ein bisschen mehr, was Fans auch möchten. Es wird nicht gemacht, es wird nicht nach dem alten Herrn getanzt, wie er es will, sondern es wird, die Fans werden nicht mehr vorgeführt. So hat man sich oft das mal gefühlt als WWE-Fan.
Und als Wrestler.
Gerade der, genau, als Wrestler ja auch das.
Also dieses, ne, es hatte schon immer dieses Machtstruktur, dieses, ja, es war oft auch so bei Vince McMahon so ein Ausspielen von Macht, so von wegen so, ne, wer hier irgendwie was verbrochen hat, der wird dann vor der Kamera vorgeführt, schlecht dargestellt, sei es aus guten oder schlechten Gründen, ne. Ich habe das Gefühl, das wird auch nachlassen, weil ich glaube nicht das Gefühl, dass das so die Politik von vorneweg ist. Und was auf jeden Fall total spürbar ist, Women's Division. Also, dass da jetzt auch nochmal die letzten Fesseln, die letzten Bremsen gelöst sind, jetzt wo Vince McMahon weg ist, der das, glaube ich, ja, verstanden hat, man muss da mehr tun, als das früher zu seinen Brown Panties und Attitude und Zeiten da seine Vision war, aber gelebt hat er es halt auch nur zur Hälfte und jetzt haben wir da jemanden an der Führung, der das auch wirklich lebt.
Ja, das ist wirklich auch schön. Man sieht ja auch allein schon, was das Stable von Bayley für eine Aufmerksamkeit kriegt und wie sie positioniert werden bei Raw.
Man hat das Gefühl, es geht jetzt nicht mehr nur darum, pflichtschuldig irgendwie, okay, wir brauchen hier ein Programm um den Women's Title, sondern und drumherum gibt's halt, hält halt Dana Brooke den 24/7-Title, ne? Und Nikki Ash und Doudrop haben irgendeine, Nikki Ash und Doudrop haben irgendeine Fehde, die halt irgendwie danach 3 Wochen wieder fallen gelassen wird, ne? So haben wir jetzt das Gefühl, okay, jetzt haben wir hier eine umfassende Vision und es auf mehr als einer Ebene wird das Produkt Frauenwrestling vorangetrieben bei WWE. Ja.
Und das ist halt auch das Thema, das hat man bei NXT zum Beispiel schon länger. Es war schon, weil da wahrscheinlich Shawn Michaels den Helm im Endeffekt nicht komplett auf hatte, aber immer noch auf hat. Ich meine, jetzt, wenn du jetzt nächste Woche siehst, das Heatwave, sind quasi die zwei der größten Matches, Cora Jade gegen Roxanne und dann hast du noch das Titelmatch zwischen Zoe Stark und Mandy Rose. Ja. Also, ich mein, was man bei NXT jetzt schon seit Wochen, Monaten gut macht, verschiebt sich jetzt auch ins Main Roster endlich.
Also ich hatte ja sowieso den Eindruck, also gerade auch bei dem, was bei NXT 2.0 in den letzten Monaten so passiert ist, habe ich schon öfters zurückgedacht an unser Interview mit Axel Tischer, Alexander Wolf, wo er so ein bisschen den Charakter von Shawn Michaels und wie er ihn kennengelernt hat, da er so ausgeleuchtet hat, gerne nachhören. Das war sehr spannend, sehr interessant, ne? Dass unter Shawn Michaels nicht alles so heiß gegessen wurde, wie es unter Vince McMahon gekocht wurde, so als Grundaussage. Ne? Das war schon früher bei NXT so der Fall, dass da nicht jede Umsetzung, die da von oben herunterkam, da jetzt schon mal von Shawn Michaels so eins zu eins umgesetzt wurde, sondern er auch so gesagt hat, ach komm, mach einfach. Ne? Und das hat man bei NXT 2.0 schon auch gespürt. Ne? Es war das Produkt NXT 2.0 ist zurückgeworfen worden, dadurch, dass da einfach von einem Tag auf den anderen so viele erfahrene Wrestler da auch einfach weg waren und da jede Menge Wachstumsschmerzen da waren. Aber man hatte schon in den vergangenen Monaten gesehen, okay, was dieser Neuaufbau der da von Shawn Michaels vor allen Dingen halt eben federführend vorangetrieben wurde, das hatte schon Hand und Fuß. Und davon wird, glaube ich, WWE in den kommenden Jahren auch profitieren. Ja.
Ich meine, es ist im Endeffekt wie, wenn du einen begnadeten Fußballtrainer hast und von dem Fußballtrainer werden die 7 besten Spieler werden verkauft. Einfach so. Und der muss sich 7 Leute ran züchten, selber scouten und dann führt er die bestmöglich ran. Und das hat Shawn Michaels gemacht über die letzten Monate. Er hat aus dem gegebenen Material das bestmögliche Resultat rausgeholt.
Und apropos Fußballtrainer.
Und dadurch halt auch schon.
Apropos Fußballtrainer, eine Metapher und ein Vergleich, der mir noch einfällt. Also, ne, gerade so dieses ganze Produkt so für wegen so. Also diese Vorstellung, dass Vince McMahon da jetzt noch irgendwie an der Position der richtige Mann war. Also das hat mich schon so ein bisschen erinnert. Also diese Konstellation hat mich schon so dran, ein bisschen dran erinnert, als wäre jetzt heute noch Felix Magath Trainer beim FC Bayern München, ne? Also, oder sagen wir, nein. Gut, Jupp Heynckes war es auch noch lange, und aber der ist halt mehr mit der Zeit gegangen. Vince McMahon ist es nicht so sehr. Und
das ja, ist richtig. Ja. Nicht. Am Endeffekt stehen wir jetzt an einem Punkt, an einem wirklich historischen Punkt in der Wrestling-Geschichte, über den wir schon Jahrzehnte, wirklich Jahrzehnte reden. Was passiert mit WWE, wenn Vince weg ist? Wird WWE besser, wenn Vince weg ist? Man hat als Fan, wie oft habe ich mit Kumpels geredet, hey, wenn er weg ist, boah, dann passiert das, dann wird so und dann wird das cool und wann wird es gut? Jetzt sind wir an dem Punkt, tritt es wirklich an? Tritt es wirklich ein? Passiert es jetzt wirklich? Das sind die Fragen, die jetzt kommen. Jetzt ist man wirklich, man kann WWE unglaublich attraktiv wieder machen und wie ich schon in unserem, also im vorletzten Podcast, in unserem letzten, den wir zusammen gemacht haben, gesagt habe, könnte ein Abgang von Vince McMahon nicht gleichzeitig auch das Geschäft von AEW extrem erschweren, weil Triple H sich jetzt vielleicht ein bisschen wieder an der Konkurrenz orientiert und ein bisschen von ihnen klaut, also klauen ist wieder ein Wort, aber ein bisschen mehr den Stil adaptiert und deswegen vielleicht der Reiz von manchen Wrestling-Fans nicht mehr gegeben ist, unbedingt AEW schauen zu müssen.
Ich habe ja mal den Vergleich gebracht, Triple H könnte für WWE ungefähr sein, das, was für AEW ungefähr das sein, was Angela Merkel für die SPD 16 Jahre lang war. Ne? Also sie hat
das ist tatsächlich
ne? Also ja. Ne? so viel von der Konkurrenz übernommen, wie halt für das eigene Produkt ist das falsche Wort, aber ja, für das eigene Produkt gut war und gleichzeitig halt die Konkurrenz dadurch geschwächt hat, weil sie halt eben nicht mehr, sie hat halt ihren Unique Selling Point verloren, ne? Quasi, und das droht AEW jetzt halt auch. Mit der Gefahr, dass man sich vielleicht auch dann auch auf Unique Selling Point versteift, die jetzt vielleicht auch für die langfristige Entwicklung von AEW gar nicht so gut sind. Stichwort Blut und Stacheldraht und hast du nicht gesehen, ne? Das ist, also da, also mir persönlich ist mir um AEW jetzt nicht so bang, wie es vielleicht anderen ist, weil ich einfach sehe, die Gesamtkonstellation ist, dass da ein junger Chef voransteht, der intelligent ist und, glaube ich, jetzt nicht denkt, ja, boah, wenn das im nächsten Jahr nicht klappt im Konkurrenzkampf mit WWE, dann werfe ich hin und lasse hier alles liegen, sondern das ist ein Mensch, der in Jahrzehnten denkt, glaube ich, vorausdenkt bei dem Thema. Und von daher, also wird da noch viel Wasser den Rhein herunterfließen oder den Mississippi, welchen Fluss man da nehmen will, um zu sehen, wie sich das wirklich langfristig auswirkt. Und das kann ja auch bei WWE in den kommenden Jahren, Jahrzehnten noch viel passieren. Aber die aktuelle Neuigkeit ist, dass AEW jetzt echt vor einer ganz, ganz neuen Herausforderung steht.
Und AEW extrem froh sein kann, dass dieser WWE-Wechsel nicht schon ein Jahr vorher passiert ist.
Oder 2 oder 3, ja.
Weil im Endeffekt kann man sagen, was man will. Die Namen, die jetzt durch die ganzen Entlassungswellen rübergeschwappt sind, die helfen AEW als Produkt schon sehr.
Aber andererseits, ne? Man war auch zuletzt auch schon an einem Punkt, wo man sich gedacht hat, so wegen so, boah, ey, also irgendwann ist die Aufnahmefähigkeit von AEW jetzt auch mal vorbei. Und eigentlich, also ich glaube, ich denke, es ist eine glückliche Fügung, jetzt dieser Machtwechsel zum Beispiel, dass jetzt ein Johnny Gargano, der, glaube ich, sonst eigentlich fast keine Wahl gehabt hätte, außer zu AEW zu gehen, als wenn Vince McMahon da noch am Ruder gewesen wäre. Jetzt hat er die Wahl und das ist jetzt halt auch einfach gesünder für alle, ne? Dass einfach sich jetzt wieder die Wrestler mehr verteilen und sinnvoll verteilen können, statt dass es jetzt heißt, okay, wer wirklich als Wrestler mehr Pro-Wrestler ist, der kann eigentlich nur zu AEW gehen, weil er hat bei WWE Vince McMahon keine Chance. Also es ist gesünder, dass sich das jetzt auch einfach verteilt. Ja, wieder.
Absolut. Absolut so. Und wie du es vorhin gesagt hast, mit der Aufnahmefähigkeit, ich habe das ja schon Ende letzten Jahres kritisiert, dass einfach Debüts bei AEW bei mir einfach nicht mehr so ziehen. Weil, come on. Und man sieht es ja auch, wenn du Dynamite jede Woche guckst, ein Großteil der Leute sind wöchentlich nicht im Programm wirklich drin. Mal ein Backstage-Segment, aber wie hat es, im Endeffekt, Malakai Black, Andrade, Miro, ich meine, die sind ja wöchentlich nicht, jede Woche nicht in wichtigen Programmen, in wichtigen Szenen in der Show vertreten. Und das muss ja eigentlich, das war ja der Grund, warum sie dorthin gegangen sind. Ja. Und wenn sie das jetzt nicht mehr haben, weil so viel Konkurrenz da ist, hast du auch einen Batzen voller unglücklicher Wrestler in deinen eigenen Reihen, was ja auch nicht das sein kann, was Tony Khan will.
Genau. Ne? Es ist einfach, man stößt, ne? Also es ist immer noch bei AEW keine tragende Rolle zu spielen, ist immer noch eine bessere Sache als bei Vince McMahon WWE durchs Raster zu fallen, weil was ist da, ne? AEW bemüht sich ja zumindest noch für alle irgendwie irgendwas zu finden, ne? Da wird jetzt noch der und der neue Titel eingeführt, damit Pac auch wieder was zu tun hat, ne? Grob gesagt, ne? Und irgendeine Story wird dann doch irgendwie für die gestrickt, während halt bei WWE unter Vince McMahon halt, ja gut, dann haben die halt da beim Catering gespeist und sind wieder nach Hause gefahren. Und also als optimales Szenario, ja. Suboptimales Szenario, thank you for your services, nächste Entlassungswelle. Ja. Also es ist besser für alle Beteiligten, dass jetzt einfach mehr Öffnungen für alle da sind.
Definitiv, weil AEW ist überfüllt und WWE in dieser Hinsicht, in dieser Sparte unterfüllt. Sagt man das so? Egal. Auf jeden Fall ist das Gleichgewicht jetzt unterbesetzt, richtig. Ist das Gleichgewicht, die Chance auf ein Gleichgewicht jetzt wieder höher. Ich meine, wenn wir dabei sind, neben Johnny Gargano, wen willst du denn in WWE wiedersehen und wen denkst du, wer wird zurückkommen?
Ich sag mal so, ganz oben auf der Liste neben Johnny Gargano, also Johnny Gargano ist natürlich das Kronjuwel, das glaube ich Triple H auf jeden Fall unbedingt wieder einsammeln wollen wird. Dann, also ganz weit oben auf der Liste sehe ich natürlich noch Tegan Nox. Ansonsten.
Ah, definitiv. Ja, genau.
Ansonsten ist es Auslegungssache. Ne? Man könnte jetzt überlegen, was ist mit John Morrison, Frankie Monet, Taya Valkyrie. Kommen die nochmal ins Gespräch? Die ja bei AEW, glaube ich, auch nicht mehr, für die bei AEW jetzt ja auch, glaube ich, kein Platz mehr war. Zwei große Personalien, die natürlich immer noch offen sind, die jetzt weniger ne, mit dieser NXT-Vergangenheit da zu tun haben, sind natürlich, und wo ich auch merke, bei uns bei Facebook, bei Sport 1 Wrestling, wird ja intensiv drüber diskutiert, ja, kommt jetzt, was ist jetzt mit Braun Strowman und Bray Wyatt? The Fiend Bray Wyatt. Das sind schon auch spannende Fragen, ja, die sich da stellen. Das ist also da sehe ich noch keine zwingende Antwort. Also beziehungsweise außer also bei Braun Strowman sehe ich auf jeden Fall, das ist für mich völlig offen. Bray Wyatt hängt davon ab, ob er schon eine Entscheidung getroffen hat. Das ist dieses Patent, das er angemeldet hat mit einem Patentanwalt, der vor allen Dingen für AEW Wrestler Patente angemeldet hat, was natürlich Verdacht in diese Richtung weckt. Wyatt Six. Denen, die es mitbekommen haben. Das ist die Frage. Ansonsten, ja, Braun Strowman ist, ja, spannende Frage. War ja eigentlich eher ein Vince McMahon-Produkt, das an dieser NXT-Welt von Triple H da vorbeigegangen ist. Und das muss nichts heißen. Ne? Das ist ein Triple H, will auch denken, naja, okay, ich kann nicht nur der Typus, der bei der NXT-Fanbase gut angekommen ist, damit kann ich ein Mainstream-Programm auch nicht allein bestreiten. Und ne, man sieht ja auch, ne, ein Omos ist ja auch noch immer noch da und kann auch weiterhin und man wird es auch weiter mit ihm versuchen, ihn nochmal ein Stück weiterzubringen. Ja, kann sich Braun Strowman da nochmal einfügen? Weiß ich nicht, also ist eine offene Frage.
Aber ist ja die Frage, ist ein Braun Strowman überhaupt ein Mann, der WWE weiterhilft? Ich meine, im Main Roster sind es ja schon einige Big Men, die auch schon bisher nicht wirklich, abseits von Bobby Lashley, die Chancen kriegen, die sie vielleicht vor ein paar Wochen noch gekriegt hat. Ich meine, Omos war weg, jetzt macht er ein Squash-Match. Wir Mahan waren dieser Liebes-Background-Geschichte mit der Interviewerin, und anscheinend liegt darauf jetzt vorerst nicht der Fokus. Deswegen kann ich mir aus der jetzigen Sicht nicht vorstellen, dass Braun Strowman in näherer Zukunft eine Rolle spielt.
Ja. Es ist kein Muss, auf jeden Fall. So sehe ich das. So sehe ich das auch. Aber ja, keine Ahnung. Trotzdem ist er natürlich ein Name, der, wenn er zurückkommen würde, nochmal einschlagen würde, nochmal für Buzz sorgen würde. Aber es ist jetzt auch gerade nicht nötig. Ne? Vielleicht später mal kommt das Thema nochmal auf. Also ich sehe das jetzt auch nicht so zwingend am Horizont. Ja? Eher undeutlich, wie man immer so schön sagt.
Bray Wyatt, weiß ich auch nicht, ob das was wird, ob das nötig ist. Ich meine, wenn man jetzt zurückblickt, hat der Charakter schon irgendwie sein Zenit erreicht gehabt in seiner damaligen Form. Klar, wenn er zurückkommt in einer anderen Ausartung, dann könnte es wieder interessant sein. Was mir halt bei den verschiedenen Charakteren von Bray Wyatt immer ein bisschen gegen den Strich läuft, ist, dass sie alle keine lange Lebensdauer haben, die Charaktere. Die laufen sich halt ab. Du kannst halt nicht jede Woche irgendein Match mit The Fiend machen, weil dann verlierst du den besonderen Charakter.
Ja, ne? Aber da ist auch wieder die Frage von wegen, ne? Was hätte man da um diese Charakterarbeit drumherum anders machen können, ne? Weil wenn ich da erinnere an dieses Hell in a Sandwich mit Seth Rollins, also das war ja auch gleich eine irreparable Katastrophe für alle, die daran beteiligt waren. Ne? Also das war ja einfach, verliert man am besten gar keine Worte mehr drüber, aber ja, ne? Da stelle ich mir die Frage,
wenn
man da irgendwie vielleicht anders an die Sache rangeht, wenn man da einfach ein bisschen weiter vorausdenkt, was unter jemandem, der weiter vorausdenkt, wie es eben Triple H oder eben Tony Khan sind, ob das vielleicht, diese Probleme, über die wir da immer geredet haben von dem Bray Wyatt-Charakter, ob die sich vielleicht auch dann ein bisschen relativieren. Muss man sehen.
Ein Name, den ich gerne noch nennen würde, der jetzt zum Beispiel bei der G1 Climax gerade Kazuchika Okada geschlagen hat, Jonah, ich habe jetzt seinen WWE-Namen nicht mehr parat.
Bronson Reed.
Wie hieß er?
Ja.
Bronson Reed, genau. Ich weiß nicht, ich glaube, der steht unter keinem dauerhaften Vertrag mit irgendeiner Promotion. Könnte ich mir vorstellen, dass der auch in näherer Zukunft sein Main-Roster-Debüt bei WWE bekommen wird.
Ich weiß nicht, wie New Japan, was für einen Vertrag er hat. Also so, nach dem, was ich gehört habe, ist unklar, aber man geht schon davon aus, dass er einen Vertrag bei New Japan hat. Aber wie lang der ist, das ist natürlich die andere Frage. Also vielleicht hat Jonah auch vorausgedacht und sich jetzt nicht den allerlängsten Vertrag gleich da aufschwatzen lassen. Von daher, der ist auf jeden Fall, der kommt da wieder zurück und gerade jetzt noch mit dem, was bei New Japan, also ne, Sieg gegen Okada. New Japan selbst wählt den Vergleich. Das ist ja wie damals, wo Vader Antonio Inoki geschlagen hat. Also da sehen wir die Dimension. Also für diejenigen, die so ein bisschen Gespür haben, was Vader in Japan bedeutet hat. Also da kann er sich auf jeden Fall freuen auf die Aussichten, die er jetzt hat in dieser neuen Wrestling-Landschaft. Ja.
Absolut,
aber wo du jetzt in Japan sagst, ein Gedanken, auf den Dave Meltzer angestoßen hat in einer seiner jüngsten Shows, und der, glaube ich, auch gar nicht Konosuke Takeshita, gerade bei AEW, sehr am Glänzen, und aber ist ja nicht langfristig an AEW gebunden, und was der erstens hinlegt im Ring gegen Hangman, gegen John Moxley, gegen Claudio jetzt zuletzt noch, plus einfach, dass er auch groß ist, groß und charismatisch, und also jetzt für dieses Projekt, wenn WWE mal in Japan wieder, was war ja auch immer so ein bisschen die globale Vision, die Triple H ja auch vorangetrieben hat, wenn sie da mal wieder glänzen wollen, das wird auch ein Thema, sobald, wenn, je nachdem wie lange er bei DDT unter Vertrag ist, ja.
Und wenn wir dann in der Ecke gerade sind, dann sollten wir vielleicht auch mal kurz über den einen der größten Stars in New Japan reden, der ja sehr verkracht ist mit seiner jetzigen Promotion. Ich weiß nicht, wie das vertraglich aussieht, aber der ja, dass er sich jetzt selber ins Spiel gebracht hat, mal wieder bei AEW aufzutreten und auch schon mal bei WWE war, Kota Ibushi. Mhm. Ich meine, der ist jetzt geht auf die stark auf die 40 zu oder ist sogar über 41 irgendwie in dem Bereich. Und der hat den Look, der hat die Größe, der würde auch sehr gut passen.
Und ich meine, ne?
Also es ist hochgradig spekulativ, aber
ja,
ist in Japan ein richtiger Star. Ja, klar. Und wirklich mehr Star geht im Wrestling-Business genau, fast gar nicht.
Triple H
in Japan.
Triple H, wer es mit einem Kushida versucht, der wird es gewiss auch mit einem Kota Ibushi versuchen, ja.
Absolut,
wenn, wenn
ja.
Die, wenn sich die Gelegenheit
ergibt, ja. Ja. Und man sieht halt auch jetzt schon in den zwei Wochen, dass Wrestler wieder mehr das sein dürfen, was sie sein wollen, was sie am besten können. Ich will nur an Raw diese Woche erinnern. Kevin Owens. Wann war Kevin Owens schon mal wieder so Kevin Owens, seitdem er NXT verlassen hat?
Ja.
Das war schon Kevin Owens NXT, Kevin Steen Teil, diese Vernichtung von Ezekiel, dann das Backstage-Interview. Genau sowas will man sehen. Und da freut sich der Fan in einem, dass er wieder so sein darf.
Und da muss man bedenken, dass Kevin Owens noch ein Typ ist, der unter Vince McMahon eigentlich vergleichsweise gut noch ausgesehen hat, weil er anpassungsfähiger ist als andere Leute. Ne? Aber trotzdem kann das auch nochmal einen ganz neuen Schub geben. Ne? Oder auch, ne, der Himmel war, also was Tommaso Ciampa ist ja eigentlich noch, ist einfach der noch extremere.
Das, ja.
Du weißt ganz genau, wenn Vince McMahon an der Macht geblieben wäre, dann wäre der so, ja, hätte die Uhr nachrichten können, wäre es schon dieses Jahr vorbei, Schluss gewesen, nächstes Jahr irgendwann, ne? Aber jetzt, ne, also einfach, ne, dass der da auf Augenhöhe mit einem Bobby Lashley, ich meine, es war klar und ich glaube, es war allen klar, dass er Bobby Lashley nicht besiegen wird, aber ne, einfach, wie dieses Match gestaltet war,
von vorne bis richtig gutes Match, Promo, und richtig viel
das,
Zeit.
Dass ein, so ein kleiner, ne, Zwerg, der hätte unter Vince McMahon noch nie erlaubt bekommen, den Namen Harley Race in den Mund zu nehmen, ja, und so, und dass ich mit mir dieses Match Harley Race, der, ne, und seine ganz große Geschichte,
die weit
größer ist, als dass er King Harley Race bei der WWF war und gegen Hulk Hogan gekämpft hat, sondern der, ne, also ist eigentlich mit das große Vorbild von Triple H, ne? Also
genau,
und,
ja.
Also dass diese Verknüpfung, die da hergestellt wurde, die zeigt ja, was für eine, wie sehr sich da die Verhältnisse verschoben haben. Ja.
Ist halt auch wieder so eine, es sind so kleine Nuancen, die einem vorher gefehlt haben, die jetzt da sind.
Wrestling sein.
Und die es viel mehr, genau, man darf wieder Wrestling-Fan sein. Man muss nicht Teil des WWE-Universums sein, sondern man kann einfach Wrestling-Fan sein und kriegt trotzdem seine netten Easter Eggs.
Ja. Das WWE-Universe,
das gibt's natürlich, das ist so weiter, schön und gibt einem so viel zurück.
Aber ja, ne, es ist einfach jetzt nicht mehr
ja,
so.
Ja, klar.
Wenn du Belt sagst statt Championship Title, ist gibt's einen Ausgeraster in der Gorilla Position, ne? Sondern einfach, ne? Klar, bin ich auch dafür, man sollte seine Markenwerte weiter pflegen und eben jetzt irgendwie darüber diskutieren, ob jetzt alle sich wieder umbenennen, die jetzt von Vince McMahon zuletzt umgetauft worden sind. Ich glaube, damit rechne ich jetzt auch nicht so sehr, aber einfach ja, dass einfach das alles ein bisschen lockerer ist und also einfach weniger, dass man sich denkt, so wegen, ja, dass einfach diese Idiotie aufhört, ja. Dass irgendwie so wie es unter Vince McMahon war, dass da Journalisten Anrufe bekommen aus dem WWE-Office, so wegen, ja, nennt unsere Unternehmen doch nicht Wrestling-Liga, ja. Wir sind keine Wrestling-Liga, wir sind kein Wrestling-Unternehmen, wir sind eine Entertainment-Company, ne. Also, ist nicht so, dass Stephanie McMahon das so nicht auch nach außen verkaufen wird, aber es wird halt, es wird halt nicht mehr so starre sein, denke ich, einfach so wegen so, dass man sich die ganze Zeit so davor denkt und so wegen so, was machen die denn da, ja, wozu, ja, was bringt es da so völlig, sich da auf diesem Hügel so, auf diesem Hügel zu sterben, ja, da ist das your hill to die on, ob man jetzt permanent, dass immer niemals Wrestling sagt in einer Wrestling-Show, ja.
Ja, es ist wunderschön, dass diese Zeiten vorbei sind.
Vorbei zu
wenn
sein
scheint. Zeiten, in denen man, ich meine, wir haben auch schon
euphorisch, aber ja.
Ja, 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 ja. Okay, ich bin euphorisch, deswegen sage ich auch, sind vorbei, for now. Aber es ist einfach schön, dass man, da haben wir auch schon öfters drüber geredet und immer gehofft, dass es so kommen wird, dass die Intelligenz des Wrestling-Fans nicht so untergraben wird. Dass nicht einfach Story. Ich meine, wenn jetzt irgendein Wrestler von NXT hochkommt und dann hat einen anderen Namen und dann ist vollkommen egal, was er bei NXT gemacht hat. Nee, es wird jetzt auch drauf eingegangen, was Erfolge vorher gefeiert wurden und was er da gemacht hat, was er da gemacht hat. Zum Beispiel ist jetzt das beste Beispiel, wenn bei diesem Women's Tag Team Tournament, wenn da zum Beispiel Io Sky und Dakota Kai auf der einen Hälfte im Finale sind, auf der anderen Hälfte vielleicht Raquel Rodriguez und Aliyah oder sowas im Finale sind, dann wird sicherlich darauf eingegangen sein, dass die eine bittere Freundschaft und Rivalität bei NXT hatten.
Ja.
Und das hätte es halt bei Vince McMahon so nicht gegeben. Und
man fragt sich, warum nicht, ne? Also, ne, klar kannst du dann argumentieren, so wegen, okay,
genau.
Okay, es gibt so und so viele Fans, die das nicht wissen und für die das jetzt vielleicht keine Info ist, die denen weiterhilft, ne, und die sich nicht für NXT interessieren, aber, ne, aber andere halt schon. Womit schadet man? Inwiefern schadet man? Schadet man sich selber, indem man diese Information zeigt? Also es wird den Leuten, die es halt nicht interessiert, dann auch nicht wehtun, dass mal kurz erwähnt wird, ja, die hatten eine Rivalität da, ne? Sondern, ne, und denjenigen, die halt einfach tiefer drin sind im Produkt, die hilft das einfach weiter. Es ist einfach, das hat einfach mehr Tiefe, mehr Qualität, wenn man einfach seine eigene Geschichte. Wenn Dinge Geschichte haben, wenn Dinge mehr tiefere Ebenen haben, mehr Komplexität, ne, ohne das jetzt über zu intellektualisieren, aber einfach, ne, dass man seine eigene Geschichte nicht verleugnet, ne, die eben teilweise auch die eigene ist. Wenn es darum geht, zu sagen, ja, okay, die waren jetzt bei AEW Feinde, ne, dann kann ich mehr verstehen, dass da ein bisschen vorsichtiger damit umgegangen wird, tut AEW umgekehrt ja auch, aber, ne, warum NXT verleugnen, ne? Das ein sehr erfolgreiches Produkt ist. Ja.
Richtig, genau. Und es wurde wirklich massig gemacht. Mhm. Und jetzt SmackDown beispielsweise auch schon wieder Ludwig Kaiser, Two-Time NXT Tag Team Champion. Ich glaube, so wurde er seit seinem Call-Up nie bei ihm gesagt.
Ja.
Und sind so die kleinen Dinger, die einfach,
ja, das ist
du auch, denkst, okay, ja, cool.
Ein guter Satz, den ich vor ein paar Jahren noch, bevor dieser ganze Machtwechsel war, gelesen habe von jemandem, der da zugeschaut hat bei AEW und diesen Unterschied da benannt hat, so von wegen so, ne, bei AEW wurden die jungen Stars, bei jungen Stars wird nicht irgendwie jemand, der jetzt noch nicht siegt, wird nicht dargestellt als, der kann's halt nicht, ne, sondern halt einer, so ein Talent, das noch im Wachstum ist, ne, und wo sich Vorfreude darauf entsteht, so von wegen, ja, okay, jetzt verliert er noch seine großen Matches, aber wenn in 2 Jahren er groß durchbricht, dann hat er Geschichte und ich war bei dieser Geschichte dabei und ich habe ihm zugeschaut, wie er sich nach vorne entwickelt hat. Ne? Das war bei WWE so nie großes Thema, außer halt bei ganz großen Stars, wo es dann halt hinterher die Geschichte wieder mehr aufgedröselt wurde. Ne? Die sind quasi immer so aus dem Nichts gekommen. Hier, ich bin so und so, ich bin ein Star, ich bin jetzt bei WWE, was vorher war, das ist quasi ausgelöscht. Ne? Das ist, man hat was davon, wenn man das
stimmt,
wenn man einfach mehr Ebenen da reinbringt. Ja.
Heißt ja auch bei Videospielen beispielsweise, bist du ja auch nicht einfach irgendein Superheld, also im Normal, wenn du da bist du auch irgendeiner, der sich weiterentwickelt innerhalb des Spiels, von einem Loser zu einem Superman beispielsweise. Und gerade dieser Werdegang ist ja das, was man als Mensch auch irgendwie, wo man mitfiebert.
Und ich glaube,
genau. Weil man sich selber irgendwie.
Und ich meine dazu, dass das irgendwie unter Vince McMahon nie eine Rolle, zuletzt eine weniger große Rolle gespielt hat, passen halt auch die Geschichten, die man hört, dass Vince McMahon einfach selber ein schlechtes Gedächtnis hatte und sich selber teilweise nicht mehr dran erinnert hat, was habe ich da vor 5 Jahren eigentlich gemacht. Weswegen es auch, was auch als der Grund gilt, warum er nie eine Biografie geschrieben hat, weil er einfach selber sich gar nicht mehr so gut erinnert an die Vergangenheit. Ist einfach ein Typ, der im Moment lebt und immer nach vorne schauen will und ja, was irgendwie. Je älter man wird, wird sowas halt auch immer alberner, wenn man. Ist so meine Lebenserfahrung. Aber ja.
Absolut. Es ist halt tatsächlich so, wenn man nur zurückdenkt an die letzten Jahre, wie viel unaufgelöste Stories gab es in den WWE? Und wie unzufriedenstellend ist denn das, wenn du. Das ist genau wie wenn eine Serie nach 1,5 Staffeln gecancelt wird. Was soll denn das? Dann hängst da und weißt nicht, wie es weitergeht. Fällt mir ein, zum Beispiel Roman Reigns gegen Demon Finn Balor letztes Jahr. Da auf mysteriöse kracht das oberste Seil weg, deswegen fällt Demon runter und verliert. Da rechnet man doch als Fan, dass irgendwas danach noch kommt. Eine Erklärung, aber nee, war zu Ende. Sowas wird es jetzt nicht mehr geben.
Wo es immer heißt, Leute, ich will jetzt nicht erklären, dass ich meine, ich habe noch nie eine Wrestling-Liga gebucht, aber das gilt ja als das 1x1, ne? So von wegen so, wenn du das ist damit, diese Aktion diente dazu, dieses Match aufzulösen, ohne den Demon zu zerstören, zu besiegen, was weiß ich, sondern halt, ne, dass das da ein unfaires Finish ist. Aber es hatte, es ist ja einfach nur ein, ja, okay, wir lavieren uns aus dieser Nummer raus, ne? Das, die eigentliche, was einem eigentlich ja gesagt wird.
Ohne Erklärung.
Was einem eigentlich ja gesagt wird, so, okay, wenn du keinen Einfall hast dafür, wie so ein Match ausgehen soll zwischen zwei Leuten und der eine soll nicht verlieren und der andere soll nicht verlieren, dann solltest du dieses Match nicht ansetzen, ja. Das ist das Eigentliche. Und das, dieses 1x1 hat bei WWE nie so eine Rolle gespielt, hat bei WWE lange einfach keine Rolle mehr gespielt und das hat sich gezeigt. Bray Wyatt, jetzt The Fiend, Seth Rollins als weiteres perfektes Beispiel dafür, ja.
Also es gibt in den letzten Jahren so viele Beispiele von Matches, die man hätte nie booken sollen. Da gibt's unglaublich viele und mir fällt auch gar keins ein, so viele gab's. Aber allein wenn du zwei Topstars aufeinander stellst, die beide halt entweder am Upcoming sind oder gerade irgendwie einen Titelrun etablieren, dann soll sie ihn gegeneinander stellen. Das ist ja kompletter Humbug. Aber ob das Ende ist von dieser Serie, da bin ich mir nicht sicher. Solche Paarungen wird es sicherlich immer wieder geben mit sinnlosen DQ-Finishes und
klar.
Count-Out-Finishes, klar, aber ja,
und das, das wird es immer weiter geben und immer wieder geben. Die Frage ist, in welcher Intensität, ne? Wenn du einfach eine Raw-Show hast, wo sechs Matches gibt und vier davon enden und bei vier davon ist das Ende wegen, naja, eigentlich, wir wollen euch kein Ende geben. Ne? Das ist dann halt übertrieben. Ne?
Ja, absolut. Red mal viel, was war und was jetzt besser werden könnte. Was sind denn deine Wünsche? Was denkst du, was jetzt passieren wird? Was wird sich strukturell, was wird sich inhaltlich ändern bei WWE?
Ja, ich denke, also man hat ja eigentlich eine recht gute Vorahnung gewonnen, ne? Durch die letzten Wochen, was so passiert ist. Einfach, ich glaube einfach, dass dass man als Wrestling-Fan ein bisschen ernster genommen wird, dass man nicht mehr so das so gewisse Doofheiten einfach ausgemerzt werden. Ne? Ich meine, warum gab es vor ein paar Wochen dieses Segment, in dem Otis einen Chad Gable ankotzt? Ja? Das ist ja einfach nur, weil Vince McMahon das lustig findet. Und ich glaube einfach wenn man davon einfach auch mal loskommt, ja, das ist ja schon mal ein entscheidender Schritt nach vorne. Was ich hoffe auch eben einfach, dass auf einen nachhaltigen Schub für dass die Women's Division nochmal einen Schritt nach vorn kommt und einfach das Potenzial entfaltet. Und das ist ja echt ein Punkt, an dem WWE, AEW, ja, vernichtet, muss man es ja sagen. Einfach von der Qualität des Rosters her. Und davon, wie weit man da fortgeschritten ist, etabliert, und alles etabliert hat, wenn man es nur halt auch richtig ausschöpft. Einfach ein besseres Storytelling. Das ist einfach das, was wirklich gut wäre. Von Personalfragen mache ich das auch nicht so abhängig. Also für wegen so Leute, gerade so, ich habe den Eindruck, auch eher jüngere Fans denken eher so in den Bahnen, ja, hört jetzt endlich die Titelregentschaft von Roman Reigns auf. Nee, glaube ich nicht. Oder gut, okay, vielleicht ja doch. bei Clash of the Castle, ich weiß es nicht. Aber das sind nicht die Faktoren, um die es geht, ne? Dass jetzt irgendwie Roman Reigns und Brock Lesnar jetzt hier keine Rolle mehr spielen. Aber ich glaube, es geht einfach um mehr Vielfalt und dass einfach mehr ausgeschöpft wird. Ne? Wenn vielleicht auch Tag Team Division, wer weiß, ne? kann jetzt auch irgendwie ernst genommen werden. Ich meine, dass jetzt dieses Turnier da angesetzt wird um den Frauentitel, das ist ja auch schon ein Statement, ne? Dass dieses nie angesetzt wurde unter dem Regime von Vince McMahon, hat ja auch gezeigt, was das für eine Wertigkeit hatte. Ne? Und man hat ja überhaupt eigentlich wahrscheinlich keine Einfälle, wie man diese Frage kurz würde. Ne? Jetzt hat man da Zoe Stark und Nikita Lyons war es, ne? Genau, sorry. Da reingesteckt und da wird auch irgendeine Idee dahinter stecken. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass genau diese beiden NXT-Frauen da diese Chance da bekommen. Wie weit das dann nach vorne geht, weiß ich nicht. Aber da steckt jetzt halt zumindest wahrscheinlich mal eine Idee dahinter. Ja? Und es wird spannend. Ja?
Bevor ich jetzt meine Wünsche äußere, die ziemlich 1:1 mit deinen übereingehen, aber noch ergänzt werden um Long-Time-Booking. Wenn wir gerade noch bei Women Tag Team sind, wir haben noch gar nicht über Sasha Banks und Naomi geredet. Das ist eigentlich das größte Comeback von den noch möglichen Comebacks. Richtig, ja. Weil die waren ja wirklich zu 100% weg.
Zumindest Sascha.
Und plötzlich, ich, ja, weil die ja wirklich anscheinend große Diskrepanzen mit Vince McMahon hatten. Und jetzt plötzlich sehen sie halt, dass WWE für sie der bestmögliche Ort ist. Und das hat nur was mit dem Wechsel zu tun.
Ja klar, in dem Moment, wo dieser Wechsel passiert.
Und das schadet halt AEW extrem, auch das. Weil Sascha wäre ja mit Sicherheit nächstes Jahr bei AEW gelandet. Und das wäre schon ein Sprung gewesen, der WWE auch wehgetan hätte.
Ja, das hätte definitiv wehgetan. Ne?
Kann man, glaube ich, schon von ausgehen.
So ist diese sehr stockende Women's Division bei AEW, was leider einfach daran liegt, dass außer Britt Baker niemand so richtig in dieser Rolle bisher, über diese Rolle da hinausgewachsen ist. Von der Rosa ist es, wie man mittlerweile wirklich leider konstatieren muss, ist es nicht. Man muss halt mal schauen, ob vielleicht, wenn man vielleicht eine Ty Conti oder eine Ty Conti vielleicht mal die Chance gibt, die als Charakter einfach ein bisschen weiter ist, oder wie Toni Storm da noch reinwächst, wie Jade Cargill sich als Wrestlerin entwickelt, aber das ist halt alles das sind alles Projekte, wo man halt von Jahren, ne? Sasha Banks wäre jetzt halt ein Adrenalinschub, der halt sofort gewirkt hätte. Und so ist das weiter eine lange Entwicklung, die da noch vor AEW bei dem Thema liegt. Ja.
Gerade jetzt unter dem Lichte, dass WWE jetzt wieder so maximal attraktiv für weibliche Wrestler geworden ist, dass wenn man AEW und WWE-Angebot hat, wie soll man sich als Frau für AEW entscheiden?
Ja. Außer wenn man halt...
Weil es ist das erste Mal jetzt in den letzten zwei Jahren, dass man wirklich wieder die Trümpfe in ihre Hand hat.
Man entscheidet sich für AEW, wenn man denkt, okay, bei WWE ist so voll, dass ich da keine Chance habe. Ja. Das ist die Freiheit, das ist die...
Ja, das ist wieder das. Das ist quasi wie bei der Manager, wie für Johnny Gargano bei AEW.
Ja. Aber wenn wir schon über Free Agent sprechen, dann müssen wir eigentlich noch einen Namen trotzdem auch noch sprechen. Noch nicht Free Agent, aber bald. MJF.
Ja. Cool, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob diese Änderung bei WWE für ihn so einen großen Ausschlag hat.
Ich weiß nicht,
ob das für seine Planung irgendwelche Eindrücke
hat. Wahrscheinlich gedacht hat, wahrscheinlich gar nicht so extrem, aber um die Frage, ne, wie sehr er dort einschlagen würde, wenn er diese Wahl trifft, glaube ich, macht das jetzt schon wieder einen größeren Unterschied, weil da kann man sich jetzt wirklich drauf verlassen, also dass da dieses dass da einfach jetzt nicht mehr Potenzial hergeschenkt wird, ne? Einfach sehe auch das ist nochmal eine andere, MJF ist nochmal eine andere Kategorie als Ricochet, aber einfach, ne, das ist jetzt einfach auch die Sache, so ein absurd verschenktes Potenzial wie eben im Fall Ricochet. Sowas wird es bei WWE nicht mehr geben, glaube ich, auf absehbare Zeit. Ja.
Ja.
Und auch...
so ein langes Match mit Happy Corbin machen durfte.
Genau. Auch für unseren
Lokalmatador,
Gunther Walter, ne? Also von wegen jetzt denke ich mir nicht mehr, okay, wenn er jetzt irgendwie Vince McMahon nicht innerhalb von so und so viel Wochen, Monaten überzeugt hat, dann ist schon wieder kritisch, ne? Denke ich mir jetzt nicht mehr. Jetzt denke ich, okay, jetzt kann der auf Jahre hinaus bei WWE planen. Ja.
Was hat er? Der hat auch gleich getwittert, ne? Pro Wrestling Champion für sich selber. Mhm. Also ich glaube, auch für ihn scheint es schon ein sehr schöner Wechsel auch zu sein, ein sehr wichtiger, weil er
schau mal, wie die für den
Ringkampf stehen.
Schau mal, wie die Bedeutung des US-Titles unterstrichen wurde, seitdem Triple H da ist. Ne? Die Tradition, was Ciampa gesagt hat, diese Videosegmente, die da eingespielt wurden mit Blick auf die vergangenen Champions, ne? Das gab es bei unter Vince McMahon auch ab und zu, aber du hast ja doch immer den Eindruck, das ist ja nur Staffage. Ja. Ehrlich gesagt, also das hatte schon sowas von so einem potemkischen Dorf. Ne? Und in der Realität ist es so, dass der Intercontinental und der US-Title vor WrestleMania, in der Woche vor WrestleMania lächerlich gemacht werden, samt deren Champions. Ne? Das erwarte ich mir jetzt nicht mehr. Und da ist Gunther als Träger des wirklich ja auch mit sehr, sehr viel Geschichte behafteten Intercontinental-Titles, das ist echt einfach eine gute Nachricht für ihn jetzt nochmal. Ja.
Es ist halt auch einfach schön, dass solche Titelmatches von diesen B-Titeln jetzt nicht einfach mal hingeworfen werden, sondern dass da wirklich gekämpft wird für, und dann wird er in der Show vorher noch richtig aufgebaut, und da hat man als Fan auch viel mehr Bock auf das Match, weil man merkt, dass es wichtig ist. Und nicht einfach, hey, jetzt hier kurzfristig Titelmatch, Ciampa gegen Bobby Lashley. Nee, Ciampa hat zwei Matches gewonnen dafür. dann gab es Promos und man hat sich richtig, richtig Zeit genommen, um das aufzubauen. Und
du siehst, und
das macht so viel aus.
Und du siehst aber auch andererseits wiederum, ne, manch ein Fan ist damit noch überfordert. An den man sieht das oder beziehungsweise muss ich auch erst noch dran gewöhnen, dass das jetzt wirklich anders ist. Ne? Die Reaktionen auf Jumper hätten ja schon besser sein können, also zumindest zu Beginn. Und also das ist einfach ein Kulturwandel und den müssen die Fans auch erstmal mitgehen. Und das ist die Frage. Wahrscheinlich wird Vince McMahon, wenn wir ihn jetzt lauschen könnten in seinem stillen Kämmerlein, wenn er sich das noch irgendwie anschaut, sich denken so wegen, naja, das ist ja alles vergebliche Liebesmühe. In ein paar Wochen hat sich halt gezeigt, dass die Fans den nicht so akzeptieren und dann könnte man ihn eigentlich wegwerfen. Ne? Und das ist halt jetzt die unterschiedliche Vision. Ich hoffe ja, dass die Fans da auch offen, dass da auch irgendwie so eine gewisse kritische Masse an Fans, die bisher immer gesagt hat, das interessiert mich auch nicht, dass sie da auch einfach mitgehen. Ne? Und dass sie einfach, WWE hat seine Fans ja auch Vince McMahon hat seine Fans ja auch in gewisser Art und Weise erzogen. Ne? Dass irgendwie hier nur das wichtig ist, was er auch selber wichtig findet und das deutlich macht. Jetzt sind auch andere Dinge wichtig und das muss die WWE-Fanbase auch erstmal. Ne? Also ich will jetzt irgendwie nicht von den Fans reden, als wären sie Kinder, aber es ist ja schon irgendwo, es gibt ja einen kulturellen Faktor und ein gelerntes Verhalten. Und ich meine, ich habe das selber an mir gespürt. Ne? Ich habe das selber an mir gespürt. Wenn nachdem ich so lange gelernt habe, so wegen des Tag Team Titel bei WWE keine Rolle spielen, interessiere ich mich ja auch nicht mehr für die Tag Team Titel oder für gute Tag Teams bei WWE, weil mein Gedanke ja ist, so von wegen, ja okay, also diese Liebe, wenn ich da irgendwie Liebe reinstecke, wird sie ja nur enttäuscht. Dann wird, weil ich brauche ja nur zu warten, bis Omos die amtierenden Tag Team Champions in einem Handicap Match besiegt oder Vince McMahon. So jetzt mal überspitzt gesagt. Ne? Und es ist ja auch passiert. Ne? Und wenn das nicht mehr der Fall ist, ne, das ist halt für beide Seiten eine Umstellung, ne, für die Fans, die das so okay fanden und für die Fans, die sich was anderes gewünscht haben, ne, und das muss man erstmal umlernen. Ja.
Bei den Tag Team Titels muss man ja auch sagen, dass die schon vor dem Ende von Vince McMahon als Side-Produkt von Roman Reigns halt auch unglaublichen Schub gekriegt haben.
Ja, deswegen. Ne, aber eben
und ich deswegen, finde auch, dass das liegt die Zusammenführung der Tag Team Titel so genau, gut tut.
Sowas, ne? Weil sie die Usos sind und bei Roman Reigns mit dranhängen. Oder und umgekehrt, weil Randy Orton und Riddle, weil Randy Orton halt ein Star ist und Riddle ein großer Star ist. Ne? Deswegen gab es eine Aufwertung zuletzt für die Tag Team-Titel. Aber du weißt ja, das hätte diese Aufwertung jetzt nie gegeben für The Revival, FTA. Ne? Oder wen auch immer sonst. Ne?
Ja, das ist richtig.
Weil das Teil des größeren Plans ist, bei dem eher Roman Reigns die Hauptrolle spielt.
Es ist wirklich eine hochinteressante, spannende und schöne Zeit. WWE-Fan zu sein, wenn man so viele Jahre mitgemacht hat und ich immer drüber nachgedacht habe, was passiert, wenn his doofus Son-in-Law die Macht übernimmt. Und jetzt sind wir genau hier. Und was passiert? Bis jetzt ist es schon durchweg positiv, würde ich sagen.
Und ich glaube,
Ich meine, auch wenn du dir die wenigen Shows anguckst, wie der Fokus auf Matchzeit liegt, wie jeder Zeit, wenn sogar Angelo Dawkins konnte er fast glänzen gegen Seth Rollins, weil er die Zeit gekriegt hat. Es war überraschend, dass Rollins Ricochet gegen Happy Corbin fällt mir noch ein. Oder die Woche davor wieder Montez Ford gegen Seth Rollins. Ist einfach cool. Ist einfach schön, dass wieder der Fokus wirklich auf Wrestling gelegt wird. Und keine blöden, stupiden Segmente eingeführt werden zwischendurch.
Ja, ne? Das war, ich meine, solche Phasen gab es auch unter Vince McMahon. Reden wir es nicht klein. Aber man wusste halt so von wegen, okay, und nächste Woche könnte er schon wieder anders drüber denken. Und dann wird alles wieder anders werden. Ne? Wenn das einfach jetzt etwas strukturierter, man mehr so seiner eigenen klaren Vision erfolgt, denke ich, dass das der ganzen Sache nur gut tun kann. Und ja, ne, ich denke nicht, dass irgendwie so, ne, man. Ich las oft so von wegen, das Produkt kann jetzt endlich wieder erwachsener werden. Mehr Blut, mehr so und so. Okay, es gab jetzt tatsächlich Blut, Dominic Mysterio, also zumindest Kunstblut am Montag. Aber ja, für mich ist das ja trotzdem nicht der springende Punkt, so von wegen, das Produkt muss erwachsener werden. Die entscheidende Frage ist für mich, für welche Art von Erwachsenen soll dieses Produkt sein? Leute, Erwachsene, die damit zufrieden sind, ja, geil, Blut, ne? Das ist also nichts gegen Blut, wenn in einem passenden Rahmen und in einem kontrollierten Rahmen überhaupt kein Problem. Bin ich gar nicht dagegen, ne? Aber wichtiger ist mir gutes Storytelling, ob mit oder ohne Blut. Und dass ich als erwachsener Fan ernst genommen werde, ne? Und ich finde, das geht auch gar nicht, das ist auch gar kein Widerspruch dazu, kindgerechte Unterhaltung zu bieten. Ne? Also es ist kein Widerspruch, einen erwachsenen Fan zufriedenzustellen und trotzdem den Kindern Freude zu bereiten. Ja? Oder andere Gegensätze, die ja manchmal aufgestellt werden, die gar keine Gegensätze sein müssen. Ja? Und genauso wie es kein Widerspruch sein muss, Ghost Star Kino um Roman Reigns und Brock Lesnar zu bieten und trotzdem ein vielfältigeres Produkt zu bieten, das halt auch anderen Geschmäckern was bietet. Ne? Und andere Arten von Wrestling zu machen und zu erleben, auch ernst nimmt. Ne? Das wäre schön, wenn sich das einfach jetzt auch so verstetigt.
Ne? Und das ist ja auch das ist der Wunsch und die Hoffnung, dass WWE genau das jetzt macht, genau. Weil wir haben langfristiges Booking, intelligentes Booking, nicht das Vergessen von Aktionen, die 2 Wochen vorher passiert sind. Mehr Fokus auf Frauen. Am besten, egal ob Frau oder Mann, einfach nach Qualität machen. Von mir aus auch 4, 5 Frauenprogramme gleichzeitig laufen lassen, wenn es die Qualität das hergibt. Wieso nicht? Man muss Abstand nehmen von dem Gedanken, okay, 7 Männer-Matches und 1 Frauen-Match. 6 Männer-Matches und 2 Frauen-Matches. Nee, einfach, bam, wenn Nikita Lyons gegen Bailey ein geiles Programm ist, dann wird das halt gemacht und nicht Ricochet gegen R-Truth beim nächsten Pay-Per-View. Vollkommen egal, welches Geschlecht. Und ich glaube, dass dieser Gleichberechtigungsgedanke jetzt eine viel, 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 viel größere Chance hat als vorher.
Absolut. Und es ist auch absolut überfällig.
Ja. Gut. Aber guck mal, andere Gebiete, wenn wir jetzt die Diskussion in Deutschland gerade hören, wegen der Fußballfrauenmannschaft, Nationalmannschaft, geht es um Löhne, da sind wir auch noch nicht mehr annähernd gleichberechtigt.
Ja.
Und wenn WWE da eine Vorreiterrolle für den Sportbereich reinrutschen kann, wäre das schon ein Statement.
Ja, aber sagen wir es mal so, WWE ist da kein Vorreiter, ne, sondern ist einfach,
Das ist vollkommen richtig. Sind ein paar Jahre zu spät.
Es gibt für mich einfach da so bei dem Thema so einen Unterschied zwischen Einzelsport und Mannschaftssport. Einfach, wenn es so ist, dass irgendwie sich für den Frauenfußball weniger Interesse da ist, jetzt abseits der DFB und DFB und Vereinsebene, wo das ein anderes Thema ist mit den DFB-Prämien, macht es natürlich einen Unterschied, wenn halt irgendwie der FC Bayern, die FC Bayern Frauenabteilung weniger Zuschauer in die Hallen lockt als die Männerabteilung, aber einfach gerade so bei WWE, bei Einzelsportarten ist es einfach alles auch einfach viel mehr im Fluss und was diese Women's Revolution ja wirklich ausgelöst hat, was ja wirklich der entscheidende Impuls hinter dem Ganzen war, wie das halt bei der UFC funktioniert hat, wie Ronda Rousey und teilweise auch schon andere, aber vor allen Dingen hat Ronda Rousey da einfach gezeigt hat, die Fans akzeptieren das. Die Fans sind unbefangener. Wenn da ein Star ist, der die Leute begeistert, dann wird das akzeptiert und dann macht das annähernd genauso gute Käuferraten, Zuschauer und hast du nicht gesehen, wie halt Männerkämpfe und das, diese vorauseilende Meinung, die ich da WWE und vor allen Dingen so dieser Vince McMahon-Klicker da unterstellt habe, das werden die Fans nie akzeptieren, ne? Das wird, das lag halt auch einfach daran, dass man es ja nie richtig versucht hat, ja. Und dem Ganzen niemals den Entwicklungsfreiraum
vollkommen gegeben richtig.
Hat, den es halt dazu auch gebraucht hätte.
Ja, nicht immer. Also Becky hat sich selber zu einem Star gemacht.
Ja. Wir reden von der Zeit,
Becky
Zeit
und vor Charlotte.
2016. Ja, aber ja.
Ja. Ach so, okay.
Wollte ich jetzt reden. Also, reden wir darüber, dass ich schon der Meinung bin, dass es immer noch 1, 2, 3 Schritte weiter hätte gehen können. Aber
Zweifelsohne, ja. Genau. Ja. Ich stimme dir vollkommen zu. Aber ich kann gar nichts mehr da hinzufügen, weil ich es genauso sehe.
Ja.
Also hast du sehr treffend gesagt. Aber ich bin ein bisschen stecken geblieben, als du von Ronda geredet hast. Ja. Weil Ronda haben wir noch gar nicht angesprochen. Die einfach komplett feststeckt in den letzten, seitdem sie wieder zurück ist, in ihrer, genau wie im ersten Run, in einer fehlgebuckten Haltung als Face, die es überhaupt nicht sein kann, nicht sein will.
Ja.
Und SummerSlam scheint jetzt endlich der Wendepunkt zu sein.
Das denke ich mir nämlich auch.
Glaubst du, wir sehen Ronda als Heel zurückkommen und dann eine wahre Explosion? Weil, hast du Spaß an Ronda Rousey dieses Jahr gehabt?
Im Ring ein bisschen, außerhalb nicht, nee. Ja. Nee, einfach, das ist wirklich auch
eine. Und ist das Potenzial?
Absolute Richtungsentscheidung, und da spielt ja auch der Turn von Becky Lynch mit rein. Der ja wahrscheinlich, die ja wahrscheinlich
absolut, ja, genau das. Wird,
ne? In dem Moment, das ist ja jetzt wirklich augenfällig, in dem Moment, wo Triple H gekommen ist, sagt er, ja, aber blickt er einfach, denkt er einfach so weit voraus und denkt sich halt so wegen so, ja, wenn dieses WrestleMania-Match der Plan ist, was wovon ich ja weiter ausgehe, dann ist auch sonnenklar, dass Ronda der Heel sein muss und Becky Lynch das Babyface. Und in dem Moment legt er halt auch den Schalter um, statt irgendwie sich aufzuhalten, damit so für wegen, ja, können wir die Fans nicht irgendwie vielleicht irgendwie anders davon überzeugen, ne? Sondern einfach, macht halt einfach das, was, wo man, wenn man halt irgendwie ein paar Monate vorausdenkt, was einfach der logische und richtige Schritt ist, ja. Was jetzt leider ein bisschen auf Kosten von Liv Morgan gegangen
ist. Das ist doch einfach gegangen, schön, oder?
Was jetzt mal ein anderes Thema ist. Denn,
ja, gut,
ja. Ja, ist jetzt selber in einem, bei SmackDown ausgebuht worden und, das war, Für Liv Morgan keine schöne Sache. Also da, die ist da jetzt leider irgendwie hinten runter gefallen. Oder beziehungsweise da hat sich, mit dem Schritt hat sich Triple H da verrechnet, falls es schon seine Idee war oder er sie nicht übernommen hat von Vince.
Ja. Das, aber jetzt nochmal auf den Schritt zurück. Es ist einfach gut und schön, dass jetzt akzeptiert wird, wie die Fans zu etwas stehen und nicht probiert wird, das künstlich zu ändern. Das heißt, weil man kann es nicht künstlich ändern, nur sehr bedingt. Und dass man jetzt einfach diesen Schritt macht, Becky gegen Ronda, Doppelturn quasi, und da hat man die gleiche Paarung, aber in der richtigen Konstellation.
Ja.
Das ist einfach mitgedacht und man denkt an die Fans, Punkt. Liv Morgan ist jetzt ein Nebenprodukt, was ein bisschen dumm gelaufen ist. Mhm. Allerdings, es gab so einen Moment, ich glaube vor 5 Jahren ungefähr, war Bayley genau in so einer Situation. Als Champion damals, ich glaube Smackdown Champion, als Face. Und das hat sich dann ja langfristig in ihren Turn quasi umgemodelt und ihre Karriere dann auf eine neue Ebene gehievt. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Liv auf dem gleichen Niveau ist, aber
ja, es ist
ja, sie ist halt noch, sie ist noch, diese, trotz dessen, dass sie jetzt schon länger bei WWE ist, scheint sie immer noch ein bisschen grün hinter den Ohren zu sein.
Es ist, da muss man, das ist natürlich auch eher eine Langzeitvision. Also wenn da jetzt irgendwie wie jetzt irgendwie Liv Morgan in diesem Jahr da steht, deswegen, ich glaube, es ist weniger entscheidend als die Frage, wo steht Liv Morgan in 2, 3, 4 Jahren, wenn sie noch mehr Zeit hat, sich da oben
genau das,
sich an die Höhenluft dazu gewöhnen und vielleicht noch ein bisschen sicherer wird im Umgang mit den Fans und halt, ja, es alles ein bisschen strukturierter abläuft als diese ja doch irgendwo in dem Moment aus dem Nichts gekommene Money in the Bank Titelgewinn. Dann reden wir auch von einer neuen Situation, ja.
Übrigens wieder so typisch, dass eine Frau ihren Koffer nicht länger als 24 Stunden halten darf.
Genau.
Das hat mich richtig aufgeregt.
Ja.
Die stärkste, habt ihr bestimmt viel drüber geredet schon mit im letzten Podcast, aber dass Frauen einfach nicht die Chance haben, so ein starkes Storytelling-Element mal länger zu behalten, ist einfach so zum Kotzen gewesen.
Ja. Genau. Nee, wir steuern jetzt auf.
Aber das war die alte Ära.
Genau. Aber jetzt steuern wir auf eine spannende neue Ära zu, wo es viele offene Fragen gibt, Richtung WrestleMania 39 in LA. Mit, schauen wir mal, ob da das große Roman Reigns gegen The Rock Match wirklich klappt und wie das genau laufen wird. Da haben wir darüber auf jeden Fall immer noch viel zu diskutieren in den kommenden Wochen und Monaten. Ja,
das Ding ist, wir können jetzt hier quasi noch stundenlang weiterreden, habe ich das Gefühl. Jedes Mal, wenn wir ein neues Thema aufmachen, kommt bei mir schon im Hinterkopf, poppen die nächsten beiden Themen auf. Aber,
genau. Aber
wir belassen es jetzt mal hierbei.
In diesem Jahr, ne? Können wir dann hier jetzt auch langsam.
Absolut, ja. Absolut. Ja. Wir hoffen, dass jetzt durch eine gute Monatsplanung hier unsere 2 Podcasts pro Monat zu wuppen und wieder so eine gewisse Konstanz reinzubringen in diesen Podcast. Es tut uns wirklich leid, dass wir da in den letzten Wochen so nicht da waren, wenn wir hätten da sein sollen. Aber wie schon beschrieben am Anfang, ging es privat einfach nicht.
Höhere Gewalt.
Ich hoffe, ihr verzeiht das.
Gesundheit, deswegen auch mein Appell an alle, passt weiter auf euch auf und auf eure Lieben, die es
nötig,
auf die Vulnerablen, weil es ist weiter ein Thema. Das lernen wir immer wieder aufs Neue.
So ist es. So ist es. Genau, mit diesen Worten könnt ihr uns gerne auf unseren sozialen Medien folgen. Und zwar mir nur noch auf Twitter, @HeelTurnMarcus. Martin, dir?
Auch eher nur so auf Twitter, @WrestleErzähler.
Sport1 Wrestling auf Facebook, große Gruppe.
Sehr große Gruppe, ja.
Fragen stellen, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, Fragen, die habt ihr gerne in der Show beantwortet, wissen wolltet, immer uns anschreiben oder Facebook anschreiben, her damit, wir freuen uns über alles Feedback, was wir kriegen. Folgt uns auf allen Kanälen, wo man den Podcast folgen kann, bewertet uns auch. Wir sind dankbar für die gute Bewertung, die wir bei Spotify haben. Wirklich Dankeschön an alle, die uns da bewertet haben. Und wir freuen uns, bald wieder die nächste Folge an den Mann bringen zu können. Martin, ich danke dir.
Markus, ich danke dir.
Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Good fight, good night.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.